Wenn ihr wissen wollt, was man macht, wenn der Blutdruck des Patienten schlecht wird, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast für Anästhesisten von Anästhesisten. Ja, jetzt heute soll es mal darum gehen über die Katecholamintherapie. Das kann natürlich nur ein grober Überblick sein, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen so ein bisschen am Anfang auf der Intensiv- oder auch im OP. So ein bisschen dieses Chaos mit, was für Katecholamine brauche ich wann, wie, wo. Ein bisschen, ja, dass es sich ein bisschen klärt. Okay. Katecholamine sind Medikamente. Es gibt natürlich endogene Katecholamine. Das sind Überträgerstoffe, meistens aus dem Sympathikus. Und es gibt künstliche Katecholamine, Medikamente, die quasi hergestellt worden sind und erfunden worden sind, erforscht worden sind, um quasi den Blutdruck oder das Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten. Kleiner Ausflug in den Sympathikus, in das vegetative Nervensystem. Ja, da wurden wir alle in Physio so ein bisschen drüber gequält, über diverse Rezeptoren, Alpha, Beta, Beta 1, Beta 2 Rezeptoren, Beta 3 Rezeptoren. Da will ich jetzt gar nicht so weit ganz reingehen, immer eine kleine Übersicht über die verschiedenen Rezeptoren, was macht was wo. Am Auge machen die Alpha-Rezeptoren eine Mydriasis. Also über die Alpha-Rezeptoren machen Sympathikomimetika eine Mydriasis. Bei den Bronchien machen die Sympathikomimetika, also Katecholamine, am Schluss eine Dilatation über Beta-2-Rezeptoren. Sehr wichtig, die Funktion am Herzen. Die Herzfrequenz, die Kontraktilität, die Überleitungsgeschwindigkeit, die Autonomie wird alles über Beta-1-Rezeptoren vermittelt und die geht hoch, wenn man Sympathikomimetika gibt. Bei den Gefäßen genauso wichtig, das geht über die Alpha-Rezeptoren. Sympathikomimetika machen da eine Kontraktion der Gefäße. Magen-Darm, die Peristaltik wird über die Beta-2-Rezeptoren vermittelt, das ist auch irgendwie sinnvoll, wenn der Sympathikus hochreguliert wird, entweder endogen oder über Katecholamine, dann macht es irgendwie keinen Sinn, dass die Peristaltik dann funktioniert. So, Stichwort Fight and Flight Response. Die Sphincter und der Sekrete werden über Alpha-Rezeptoren wieder vermittelt und das nimmt ab. Harnblase, gibt es eine Sphincter-Kontraktion unter Sympathikomimetika mit Alpha-Rezeptoren. Ja, der Rest, Gluconolyse und Lipolyse und so weiter, das ist jetzt vielleicht nicht ganz das, was wir jetzt unbedingt hier besprechen müssen. Ja. Gut, also, jetzt geht es mal darum, was gibt es für Katecholamine in der Intensivmedizin oder auch im OP. Vielleicht noch ein kleines bisschen so vorne dran, so Allgemeines über Katecholamine. Katecholamine sind natürlich die erste Wahl bei den schweren Kreislaufversagen. Man muss aber parallel zu der Katecholamintherapie immer auch eine optimierte Volumentherapie angehen, beziehungsweise natürlich auch vor allem eine Kausaltherapie. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn es weiter blutet, dann werden die Katecholamine irgendwann auch nichts mehr bringen oder wenn der Patient einen septischen Bauch hat, da wird man mit Katecholamin allein auch nichts reißen können. Man muss ein bisschen die Katecholamine, das weiß glaube ich jeder, einschleichend dosieren, nicht gleich Vollgas geben, weil man einfach nicht weiß, wie der Patient reagiert. Ne? Deswegen eher ein bisschen langsamer anfangen. Ja, ist immer die Frage auf Intensiv, weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt immer die Diskussion, brauchen wir eine Arterie, wenn wir Katecholamine geben? Und wenn ja, ab was für Dosen? Es ist schon sinnvoll, eine Arterie zu haben. wenn man jetzt niedrigste Katecholaminosen, Noradrenalindosen zum Beispiel hat, weil man gerade so ein bisschen noch die Narkose ausgleichen will, dann braucht kein Mensch eine ATA. Aber ich denke, sagen wir nicht ab höheren Dosen, aber vor allem ab einer längeren Anwendung macht es definitiv Sinn, eine Arterie zu legen. Ja. Katecholamine werden dauerhaft gegeben über Perfusoren normalerweise. Man kann Adrenalin natürlich bei der Reanimation, Noradrenalin, auch aus der Hand geben, aber eigentlich wird es über die über Perfusoren gegeben. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass wenn man höhere Dosen hat, dass die Perfusoren überlappend gewechselt werden. Nicht einfach den einen ausschalten, dann irgendwie was aufziehen, dann wieder reinbauen, dann wieder weitermachen. Das reicht definitiv aus, dass der Blutdruck völlig in den Keller geht. Was auch so eine Sache ist, wenn man Katecholamine längere Zeit anwendet, dann kann es sein, gerade bei den Beta-Rezeptoren, also bei Katecholaminen, die auf die Beta-Rezeptoren wirken, dass sie dass die nicht mehr wirken, weil die Rezeptoren runterreguliert werden. Ne? Und dann müsste man immer die Dosis immer weiter erhöhen und die Wirkung ist trotzdem immer geringer. Ne? Bringt jetzt nicht so richtig was. Muss man dran denken, muss man vielleicht die Katecholamine wechseln oder mehrere Katecholamine zusammen kombinieren. Genau. Okay, ich denke, das ist jetzt schon mal ein kleiner Überblick über die Katecholamine. In der nächsten Folge machen wir dann, welche Katecholamine gibt es und wo verwenden wir sie. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen, diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.